Heute mit dem Thema
Auf der Couch mit Andreas von Warwolf. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 68. Folge von Metal Markus Metal Podcast und zu einer weiteren Episode aus der beliebten Rubrik Auf der Couch. Heißt also, heute möchten wir mal mehr über die Menschen erfahren, die hinter der Musik tätig sind. Und dafür habe ich als Gast für euch Andreas von Warwolf. Hallo Andreas.
Hallo Markus.
Wie geht's dir?
Ja, ich würde sagen, ganz gut, ne? Es ist noch ein bisschen früh. Nee, ist Wochenende, weißt du, deswegen sag ich früh. Nee, alles gut.
Früh. Also fürs Protokoll ist es 13 Uhr, das ist für dich früh?
Nee, nicht wirklich. Nein. Du willst nicht wissen, was ich schon alles gemacht habe heute.
Also als Rockstar ist das bestimmt sehr früh.
Obwohl ja, ich musste vor allen Dingen eben extra aus dem Pool raus und so, ne, weißt du.
Mein Gott, das ist furchtbar, ne? Immer dieser Stress und dann kommen die Leute um die Ecke und wollen noch mit einem reden, ganz furchtbar, also, das tut mir auch auf, richtig leid.
Ja, schlimm war das nicht, der hatte nur 17 Grad gehabt, aber nun sitzt ich hier.
Nun sitzt du hier, genau, und bist hoffentlich bereit, ein bisschen zu deiner Person mal preiszugeben an dieser Stelle, denn viele Leute kennen wahrscheinlich deine Band und wissen, dass du da Sänger bist, aber vielleicht wissen ja nicht viele Leute ein paar Details über dich so als Person. Von daher, lass uns doch mal mit was ganz Harmlosen anfangen. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Also in meinem Pass steht, dass ich in Bergisch Gladbach geboren bin, aber wohl nur zur Geburt. Also eigentlich bin ich in Köln geboren, ne? Und hier groß geworden.
In Köln, am Dom direkt?
Direkt am Dom. Nee, ein bisschen außerhalb, gehört aber noch zu Köln. Das ist ein Stadtteil, der nennt sich Köln-Porz. Und hier habe ich so mein Leben bisher verbracht, ne?
Das heißt, du hast da als Kind gelebt und lebst auch immer noch in derselben Stadt. Also bist nicht mal irgendwie großmächtig umgezogen.
Nee, ich habe tatsächlich die Stadt nie verlassen. Natürlich bin ich innerhalb der Stadt mehrmals umgezogen, so was halt so kommt so, ne, im Laufe der Jahre. Verlassen in eine andere Stadt, nee, eigentlich nicht. Köln war immer sehr multikulturell und die Leute sind sehr offen hier. Das liegt vielleicht am Rheinland und deswegen kann man sich hier eigentlich ganz wohl fühlen. Ne?
Das klingt wunderbar. Köln, ja. Schöne Stadt auf jeden Fall. Und auch gibt es viel zu entdecken. Ne? Schokoladenmuseum und Co. Also ich glaube, da kann man sich sehr lange beschäftigen.
Also als Tourist ist es mit Sicherheit interessanter.
Aber das ist ja meistens so. Ne? Das kenne ich ja auch selber. Ich komme ja aus Essen. Und wenn mich auch da mal Leute fragen, ja, du kommst doch aus Essen, was gibt's denn da zu sehen? Und man sich so überlegt, keine Ahnung, weil das sind ja Dinge, die sind für einen selbst einfach da. Ne? Die nimmt man ja gar nicht als irgendwas Besonderes wahr, so in dem Maße.
Ja, es ist genauso, wenn ich so über die, also arbeitsmäßig, dann fahre ich ja irgendwie tausendmal über diese Brücken, weil Köln ist ja irgendwie, ne, ist ja ein Flüsschen dazwischen. Ne?
Ganz kleiner.
Ja, so ganz kleiner und jobmäßig fährst du halt, weiß der Geier, tausende Male da drüber, ne? Und du kriegst irgendwie gar nicht mit, du guckst dich ja nicht um, ne? Und ich hatte das letztens, dass ich einfach mal ganz, ich stand im Stau auf so einer, mitten auf so einer Brücke, was nichts Seltenes ist hier in Köln. Und habe mich mal wirklich so intensiv einfach dabei umgeguckt, habe gedacht, ja, eigentlich sieht das ziemlich geil aus, das ist ja gar nicht so aufgefallen bisher in den letzten 30 Jahren so, ne? Und Köln hat natürlich genauso seine Nachteile wie auch Vorteile. Also es sind auch nicht alle Stadtteile schön und das ist halt so.
Das kann ich so bestätigen. Meine letzte bewusste Erinnerung an Köln war, ich bin mit dem Auto dort unterwegs gewesen und bin zu spät abgebogen und du kommst dann ja nicht mal eben dahin zurück, wo du ursprünglich hin wolltest. Ne? Kennst du diesen Effekt?
Ja. Das ist noch schlimmer, wenn du in der Stadt unterwegs bist. In manchen Stadtteilen fährst du irgendwo rein und kommst auf eine Vielzahl von Einbahnstraßen.
Richtig.
Du hast das Gefühl, du wirst die nächsten 2 Tage hier in diesem Stadtteil rumfahren, ne? Weil du einfach nicht mehr rausfindest. Ne?
Genau so. Das trifft es perfekt. Das hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Aber kommen wir mal zu einem anderen Punkt. Kindheit hast du also und die Jugend dann auch in Köln verbracht. Autofahren wird zur Jugend oder auch zur Kindheit jetzt ja kein Thema für dich gewesen sein, würde ich mal behaupten. Aber wenn du an diese Zeit zurückdenkst, was ist denn so die schönste oder auch die negativste Erinnerung an Kindheit und Jugend in Köln?
In Kindheit und Jugend, ob das mit Köln verbunden ist, weiß ich nicht.
Muss ja nicht. Einfach Erinnerungen positiver oder negativer Art aus deiner Kindheit / Jugend.
Positiv war eigentlich, dass man natürlich in der Großstadt immer viele Events hatte. Das heißt, man konnte zu Konzerten gehen und es haben alle großen Namen gespielt. Und es gab auch im Bereich Metal gab es auch wirklich eine Metal-Szene und auch ein paar Läden schon in den 80ern, und wo man hingehen konnte, also End-80er. Und das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr positive Geschichte. Wenn es persönliche gibt, also negative Sachen sind ja dann eher persönlicher Natur. Und das hat eigentlich nichts mit der Stadt zu tun. Weil du jetzt explizit nach der Stadt gefragt hast.
Nö, du kannst auch gerne, wenn es irgendwas gibt, was doof war, wenn du drüber reden möchtest. Es muss nichts mit Köln zu tun haben.
Ja, dafür nehme ich Tabletten.
Ja, genau. Ne?
Man muss ja mit seinen Dämonen fertig werden, ne? Ja, es gibt viele, ich meine, man muss ja jetzt nicht ins Detail gehen, aber es gibt halt immer wieder Familien, in denen es zu Trennungen kommt. Und das hat mich schon sehr viele Jahre begleitet. Und gerade in einer Zeit so zwischen 15 und, also zwischen 14 und 17 oder 18. Und das hat mich schon geprägt, dass hat mir im Verlauf meines Lebens auch oftmals Steine in den Weg geworfen oder wie sagt man, ja. Und hat mich aber auch irgendwo ein Stück stärker gemacht, bin ich fest von überzeugt. Aber es hat natürlich auch viele Jahre, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, auch gedauert, um das alles so zu erkennen, ne?
Es ist ja oft so, ne? Wenn man älter wird, erkennt man, dass alles irgendwie doch einen Nutzen am Ende für einen hatte.
Ja, Nutzen, ja. Man kann ja auch sagen, ich versuche immer das Positive rauszunehmen. Ne? Aber es hat mit Sicherheit auch viele negative Auswirkungen gehabt. Aber man erkennt einfach, wenn man es erkennt, damit klarzukommen. Ne?
Genau. Dann lass uns mal zu einem Punkt kommen, der für viele Leute schon per se eine negative Erinnerung ist, die Schulzeit. Würdest du das bei dir auch so sagen? Schlechte Zeit oder gute Zeit?
Also rein von den schulischen Leistungen her würde ich eher sagen, war ich eher ein guter Schüler. Also das ist, man soll es nicht glauben, ne? Gute Mathematik hätte es nicht geben brauchen, aber das hielt aber auch nur so lange an, bis ich quasi eine Lehrstelle in der Tasche hatte. Und das ist ziemlich, wie soll ich sagen, eigentlich wollte ich studieren und meine Eltern haben mich dahin nie unterstützt. Ne? Also werde das nie vergessen, das weiß ich selber noch, wie die Leute, wie die Lehrer sagten, schicken Sie den Jungen jetzt weiter aufs Gymnasium. Das ist gar kein Problem für den. Und meine Eltern gesagt haben, nee, der muss was Richtiges lernen, der geht jetzt in die Lehre. Und das fand ich schon seltsam eigentlich. Ja. Aber grundsätzlich, Schule war für mich so kein Problem, außer natürlich, da ich auch damals schon, ich will nicht sagen anders war, aber ich war halt schon früh sehr open-minded, vielleicht ein bisschen zu alt für mein Alter, kopfmäßig, und habe auch früh schon diese ganze Rock- und Metal-Musik gehört und war dadurch automatisch immer der Außenseiter, weil ich einfach immer gegen den Strom geschwommen bin und musste auch damals immer so als Einziger mit längeren Haaren in der Klasse dagegen ankämpfen. War ganz lustig, letztens gab es ein Klassentreffen und ich musste dann diese ganzen Leute sehen und musste sehen, dass sie einfach immer noch so sind wie früher, ziemlich bieder, überhaupt nicht sich geändert haben oder also bis auf ein paar Ausnahmen halt. Ne? Und da habe ich ihm gedacht, alles gut, hast du alles richtig gemacht. Ja, so.
Das klingt doch sehr schön.
Meine, who cares? Wen interessieren mich die anderen? Also mich interessieren andere Leute nicht. Ne? Also.
Ja, sollte man ja auch genauso sehen. Ne? Also man sollte sein eigenes Ding machen und sich vielleicht erst sehr viel später fragen, was andere davon halten. Hauptsache, man mag es erstmal selbst. Ne? Ja. Das sollte so das Wichtigste, glaube ich, sein. Ja, ja. Ich würde deinen Worten jetzt aber auch entnehmen, wenn man deine Lehrer zu deiner Person befragen würde, würden die jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, der Andreas.
Nee, nee. Im Gegenteil, es gab also, gut, es gab immer Lehrer, die halt Arschlöcher waren. Also gut.
Ja gut,
das aber, gehört dazu. Es gab viele Lehrer, mit denen ich gut klarkam. Also, vielleicht hat das damals schon mit der Musik zu tun gehabt, weil die Musik, die zum Beispiel unser Klassenlehrer, und der hat irgendwie drei Fächer unterrichtet, gehört hat, war die Musik, die ich kannte. Ja, aha. Und die ich geil fand. Und den hat das total erstaunt, wenn ich gesagt habe, ach ja, die Deep Purple kenne ich auch, so mit 13. Ne? Und sagte, das fand, wir hatten also immer Gesprächsthema. Ne?
Ja. Faszinierend, weil ich könnte mich nicht erinnern, dass zu meiner Schulzeit ein Lehrer es cool gefunden hätte, wenn man gesagt hat, dass man Deep Purple oder Iron Maiden oder sowas kennt und hört. Das hat eher für Verwirrung gesorgt, glaube ich, zu meiner Schulzeit und für Entsetzen.
Ich weiß es nicht. Also ich bin ja wahrscheinlich sogar noch ein bisschen älter wie du. Und eigentlich waren die Lehrer ja damals auch ein bisschen, nee, strenger nicht. Also ich bin ja in den 70ern, ich bin ja 70 geboren. Ne? Und das heißt, ja. Also in den 80ern war ich eigentlich, also genau als diese ganze New Wave Sachen und so losging, diese ganze Neue Deutsche Welle Kram, ich werde das nie vergessen. Unser Musiklehrer hat mal gesagt, jeder bringt mal zur nächsten Stunde seine Lieblingssingle mit. Seine aktuelle oder Platte, wie auch immer. Ja. Und alle brachten dann irgendwie, weiß Herr Geier was mit hier, diese ganzen, was weiß ich, Wham oder Madonna oder irgend so ein Mist. Ne?
Geier Sturzflug.
Ja, oder sowas, ja. Boah, das ist schon wieder cooles, ne? Ja, egal. Ich hatte von der Beatles-Sammlung, die ich von meiner Mutter bekommen habe, habe ich den Song Revolution mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Der hat eine sehr heftige Gitarre. Und unser Musiklehrer hat das natürlich abgefeiert. Ne? Er hat direkt aufgedreht. Und lustigerweise später, also ich weiß gar nicht wieso, aber in der Berufsschule, da hatten wir auch mal so einen Tag, wo jeder auch mal Musik mitbringen konnte und dann, das war dann ja so, ja, das war so 85 oder 86, nee, man geht mit, ja doch, mit 16 geht man in die Lehre, 86, 87 und alle brachten komische Sachen mit und ich brachte dann irgendwie Slayer Halloweeds mit, ne.
Ja,
das fand der Lehrer auch ein bisschen befremdlich, weil sowas hatte er noch nicht gehört. Und fand das aber trotzdem cool und hat es aufgedreht. Ne? Also, dadurch bin ich eigentlich ungewollt aufgefallen. Ich habe das ja nicht gemacht, um aufzufallen, sondern es,
ja. Ich weiß schon, was du meinst. Auch zu meiner Schulzeit ist man allein durch den Umstand, wenn man vielleicht ein Metal-T-Shirt anhatte, schon irgendwie aufgefallen, weil das war ungewöhnlich.
Ja, ja. Und heute ist es so, dass du auffällst, wenn du sowas nicht anhast, hätte ich beinahe gesagt. Also es ist ja wirklich nicht mehr, es ist ja keine Randgruppe mehr oder sonst was. Ja. Und das war es in den 80ern und 90ern, auch noch später war es schon so. Ne? Also du warst schon irgendwie vom anderen Stern, ne?
Auf jeden Fall. Wenn du jetzt gesagt hast, dass du ja schon sehr früh sowas wie Deep Purple gehört hast, kannst du dich dann daran erinnern, was so die Initialzündung für dich war, dass du diese Art von Musik gemocht hast? Also gibt es ein Schlüsselerlebnis, von dem du sagen könntest, von dem Moment an war mir klar, ich mag Metal oder ich möchte Metalhead sein? Oder gab es den Begriff Metalhead zu dieser Phase noch gar nicht?
Ein Begriff wie Metalhead oder sowas, ich denke mir, das gab es, also zumindest in meinem Universum nicht. Also es war so, dass ich tatsächlich, und das ist so die positive Erinnerung, die ich so an meiner Mutter habe, dass ich von ihr die ganze Plattensammlung bekommen habe. Das waren natürlich alles so 60er-Sachen und ich stand total auf die Beatles und Stones und sowas. Und irgendwann habe ich mal 82, da war ich 12, da habe ich The Who live im Rockpalast gesehen. Ich habe damals immer diese Rockpalast-Sendungen geguckt, wo immer furchtbare Bands aufgetreten. Für mich damals furchtbar. Heute sind es alles Klassiker. Und ich fand das schon geil, wenn der Typ da die Gitarre auseinandergenommen hat. Und das war aber ja nicht Metal, ne? Und dann bin ich 1984, ich weiß gar nicht warum, mit 14 auf ein Konzert von den Scorpions gegangen. Das war die Love at First Sting Tour. Mhm. Und in der Sporthalle in Köln. Und das war für mich, ich denke, Alter, was ist das denn? Ne? So irgendwie 10.000 Leute und höllenlaut. Und damals waren die Scorpions richtig gut. Ne? Also unglaublich, so viel Energie, eine Band, die so viel Energie auf der Bühne verbreitet hat. Und selbst dieser, da war ja damals diese Single Still Loving You, ne? Diese Ballade da, wo heute alles anfängt zu kotzen wahrscheinlich. Als ich das gehört habe, das hat mich danach Tage oder Wochen lang dieses Bild, wie die Leute das alle mitgesungen haben. Und da habe ich für mich gesagt, ich werde irgendwann Musik machen. Ich werde irgendwann auf eine Bühne stehen. Und dann habe ich fast zeitgleich irgendwie, keine Ahnung, wie über meinen Cousin. Der ist 4 Jahre älter wie ich. Der hat überwiegend Punk gehört. Und der hat mir dann 2 Motorhead-Scheiben gegeben zum Anhören. Die fand ich damals furchtbar langweilig.
Und weißt du noch, welches war?
Ja, das war, also die eine weiß ich, das war diese No Sleep Till Hammersmith. Ne?
Ah, das legendäre Live.
Ja, ja, da habe ich gedacht, was ist das für ein Müll? Ne? Und dann hat der mir allerdings die Killers mitgegeben und die Number of the Beast, glaube ich. Da waren die aber schon, das war aber so 84, das waren also keine neuen Platten mehr. Ne?
Ja.
Und das fand ich sehr, sehr, sehr geil. Und dann habe ich gesehen, ey, Iron Maiden bringen ein neues Album raus. Und das, ich denke, das war die Initialzündung, weil 1984, werde ich nie vergessen, da bin ich hier in Saturn gefahren in Köln mit 14. Mein Cousin hat mich natürlich im Schlepptau gehabt. Wir haben da immer Schallplatten gekauft. Und also wir hatten unser Taschengeld zusammen und dann hat jeder irgendwie, weiß ich nicht, 40 D-Mark in der Tasche gehabt. Und ja, das hat so für 2, manchmal sogar 3 Platten gereicht. Ne? Und dann habe ich mir die Power Slave gekauft von Iron Maiden.
Yeah.
Und gleichzeitig, also es war an einem Tag, also bei dem Besuch habe ich ich wollte was anderes haben, hatte überall was über Tokyo Blade gelesen. Wahrscheinlich hatte ich schon irgendwo so einer der ersten Ausgaben vom Metal Hammer irgendwo in die Finger gekriegt. Und ich wusste überhaupt nicht, was für eine Musik die machen. Hab dieses Cover von Tokyo Blade, Night of the Blade, in der Hand gehabt und habe gesagt, du nimmst einfach mit. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Ne? Und hab die mitgenommen, diese 2 Platten. Und diese 2 Platten haben gesagt, das ist meine Musik. Ne? Also das ist, und von da an ging das nur noch so weiter. Wobei ich nie auf Black und Death Metal gestanden habe oder irgendwie sowas. Also es musste schon wirklich Metal sein. Ja, dann kam halt das, wenn er einmal drin ist, kommt das andere von automatisch, Judas Priest und was alles. Die sind ja alle so, ich sag mal, Mitte der 80er alle sehr groß geworden. Und dadurch war natürlich, ja, das waren damals, waren das alles Neuerscheinungen, heute sind das alles Klassiker, ne? Und wobei die Schwämme natürlich nicht so groß waren. Wenn du damals so einen Metal Hammer aufgemacht hast oder sowas, da wurden Rezensionen, waren vielleicht 20 Platten oder was. Ne? Und wenn du die heute liest, denkst du, ich will das nie vergessen, die Wasp-Platten von Wasp, die sind immer niedergeschrieben worden. Ne? Immer.
Echt?
Immer. Ja, sogar die erste, die ist ja richtig geil. Ne? Aber die wurde, also auch das... daran sieht man eigentlich auch, wenn Leute rezensieren, da kannst du nicht immer nachgehen. Ne? Das ist eigentlich verkehrt, aber trotzdem machen die Magazine und auch die Online-Magazine machen halt Meinungen. Ne?
Ja, das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Wobei ich glaube, Musikzeitschriften, also so wirklich klassisch gedruckte Magazine, verlieren im Moment, glaube ich, schon ziemlich an Bedeutung, weil wenn du Informationen im Metal Hammer oder auch im Rock Hard oder im Death Forever liest, sind die ja meist schon veraltet. Die hast du ja schon 3 Wochen vorher auf Facebook, Insta oder sonst wo gelesen.
Also ich bin ja mal ganz ehrlich, ich habe, es ist so, dass diese Magazine haben ja jahrzehntelang quasi den Markt bestimmt. Wer Hop ist und wer Flop ist. Und Das fand ich ganz schlimm, ne? Und ich habe dann auch damals, wir haben das mit einer ersten Band oder wo wir so Platten aufgenommen haben mit Wolfen, als die erste Platte rauskam, also überhaupt da reinzukommen, dass man da dass man mal beachtet wird, das war schon schwierig, obwohl da ein Label hinterstand, ne? Und ich werde das auch nie vergessen, es war die erste oder zweite Wolfenplatte, da hieß es immer, wenn ihr in diesem Ranking da dieses, die, wie nennt sich das immer, die
erste, Richterskala oder irgendwie
so. So die ersten 50 Platten oder sowas beim Rock Hard oder so zum Beispiel war das gewesen. Da hieß es immer, wenn ihr unter die Top 20 kommt, dann kriegt ihr auch eine Story. Ich gesagt, oh, das ist toll. Und dann waren wir auf Platz 13 mal irgendwann oder 12. Und es passierte nichts, auch nicht auf Anfragen, weil das Label halt keine Anzeigen geschaltet hat in dieser Zeitung. Und das werden die natürlich nie sagen, es war immer so. Also entweder warst du bei einem Label und hast Geld reingesteckt in die Magazine, dann hast du Rezensionen bekommen. Die wurden natürlich auch nie ganz schlecht geschrieben, auch wenn die Platte kacke war. Weil es war ja eigentlich die Hand, die füttert. Ne? Und habe auch jahrelang ein Abo gehabt für einen Metal Hammer und irgendwann habe ich das gekündigt, weil ich meine, es waren ja immer nur dieselben Bands da zu lesen. Ne? Wenn zum 300. Mal irgendwas von Bösen Onkels kam oder sonst was. Und auch diverse Redakteure oder Chefredakteure von diesen Zeitungen hielten sich ja und halten sich auch heute noch. Gibt ja verschiedene Zeitungen, die noch existieren. Ich sag mal so die drei großen, du weißt, was ich meine. Halten sich für das Nonplusultra. Und das geht gar nicht. Ich bin froh, wenn die verschwinden. Klingt jetzt hart, ne? Also ich habe da gar kein Problem mit. Jetzt ist es natürlich so, dass die Online-Magazine, muss ich sagen, entweder haben wir immer gute Sachen rausgebracht, sondern da haben wir immer sehr, sehr gute Kritiken gekriegt, ne? Aber auch Online-Magazine sind ja darauf angewiesen, dass sie viele Klicks kriegen.
Klar.
Und die haben natürlich auch nichts davon, wenn sie irgendwas in den Keller schreiben, weil das niemand weiter postet, weißt du? Und das hat auch bei den Online-Magazinen manchmal so ein bisschen einen negativen Touch. Wobei ich grundsätzlich der Meinung bin, dass Online-Magazine sehr, sehr viel ehrlicher und offener schreiben. Also zumindest die Leute. Weil es da wirklich nicht um Geld geht. Ich meine, die machen das ja in der Regel nur, weil sie die Musik geil finden oder die Musikrichtung.
Ne? Da würde ich auch von ausgehen,
ja. Absolut. Und da muss ich sagen, war ich sehr froh. Es war auch lustig, dass die letzten Wolfenscheiben wurden alle in den Online-Magazinen alle mega gelobt und nach oben. Und weißt du, dann hast du 20 mega geile Rezis aus dem Online. Und dann kommen diese Platten in diesen besagten Printmedien, werden besprochen und werden in den Keller oder werden einfach in die Mittelmäßigkeit geschrieben. Und da fragst du, wer ist denn, nach wem soll ich mich denn richten? Wie kommt denn nun unsere Musik an? Sind es die drei großen Magazine, die da das Nonplusultra sind, oder sind es die 20 Online-Magazine? Und da bin ich sehr schnell zu dem Schluss gekommen, ich halte mich in Online-Magazine. Weil es einfach doch eher Fans sind, die auch nicht dafür bezahlt werden, wenn sie irgendwas schreiben. Ne?
Ja, das kann man, glaube ich, 1:1 so stehen lassen. Du hast vorhin so schön von den Scorpions erzählt und dass du bei diesem Konzert gedacht hast, du wirst irgendwann Musiker.
Ja.
Also ich kann dich beruhigen, Still Loving You wird heute immer noch gespielt und vor wenigen Wochen in Wacken haben es die Leute immer noch mitgesungen, auch wenn es angeblich alle scheiße finden, genau wie Wind of Change.
Ja.
Also
ja.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, du hast es so schön gesagt, bei diesem Konzert hast du gedacht, ich werde mal Musiker. Und war dir immer klar, dass du Sänger werden möchtest oder hast du dich auch in irgendeiner anderen Form kreativ mal ausprobiert? Hier Gitarre, Bass, Schlagzeug, keine Ahnung,
also,
Keyboard, Triangel.
Nee, eigentlich wollte ich ja immer Gitarrist werden.
Ah, okay.
Ich wollte immer Gitarre, ich fand das immer geil. Gitarristen und überhaupt Gitarre spielen. Und ich habe dann auch angefangen, Gitarre zu spielen, habe aber irgendwann gemerkt, ist mir ein bisschen zu viel Arbeit. Viel üben, so. Ich meine, gut, ich kann heute noch irgendwelche, ich kann die meisten Metallica-Songs, zumindest die alten, die kann ich ja schon rhythmusmäßig, nicht solo, die kann ich ja alle mitspielen und die klingen auch wirklich danach. Aber hab dann irgendwie dann, ja, Sänger war auch cool. Ich wusste aber natürlich gar nicht, ob ich singen konnte, obwohl ich immer gesungen habe. Ich habe die Beatles-Songs damals schon mitgesungen und dann... Erste Band war vollkommen klar, dann Gitarre gespielt und gesungen, was natürlich gar nicht ging. Ich hatte weder Erfahrung mit dem Singen, noch konnte ich Gitarre spielen.
Beste Voraussetzung also.
Beste Voraussetzung, aber irgendwie, klar, wenn du in so einem, in einem Stadtteil bist, hier von der Großstadt, und dann spielt da irgendwie deine Kumpels spielen da, die Konzerte waren immer brechend voll, ne? Und dann hast du gedacht, naja, dann finden die dich ja gut, ne? Dass die nicht einfach nur gekommen sind, um Party zu machen, was wahrscheinlich eher der Grund war.
Oder weil man sich kannte.
Ja, oder weil man sich kannte. Da hat man ja nicht drüber nachgedacht, ne? Also so als 18-Jähriger oder 19-Jähriger. Ich habe dann auch, als wir mit Wolfen gespielt haben, eine Zeit lang auch Bass gespielt, weil wir hatten irgendwie immer ein bisschen Verlust mit Bassisten. Und dann habe ich halt einfach Bass gespielt und gesungen. Was aber ein bisschen suboptimal war. Also, weil ich dann doch irgendwie eher die dritte Gitarre gespielt habe. Das ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, Bass zu spielen und zu singen, weil du einfach auf dem Bass dich nicht begleitest. Ne? Du begleitest ja das Schlagzeug.
Und, solltest du tun, ja, genau. Ja. Ja, ja.
So, und ja, also für mich war das eigentlich immer klar, sogar als ich noch mit Tennisschläger zu Beatles-Songs abgerockt bin, während alle anderen The Cure und sonst was gehört haben, dass ich irgendwann Musik mache. Gut, berühmt geworden bin ich nicht, hat mich lange Zeit gestört, weil wir damals auch nicht, wir hatten einfach null Connections damals, ne? Null, null, keine Ahnung warum, es ist halt einfach so. Und dann auch sehr viel so die letzten, auch die Zeiten mit Wolfen und so, wir haben immer gute Kritiken gekriegt und es hat sich nie viel bewegt, ne? Und das liegt halt einfach auch daran, dass du einfach nie auf die richtigen Leute getroffen bist, ne? Und oder, so wie es heute auch immer noch so ist, also ganz ehrlich, wenn ich 20.000 Euro nehme oder 30, ja, sorge ich dafür, dass eine Band innerhalb von einem Jahr auf dem Wacken spielt. Ja, das ist kein Problem.
Ja, also, ja, aber die muss man erstmal haben, ne?
Ja, die muss man erstmal bereit sein zu verbrennen. Du verbrennst das ja, das Geld. Das ist ja weg, das kommt ja nicht zurück. In den seltensten Fällen kommt es zurück. Bei manchen klappt es. Ja, aber es gibt auch Bands, die mittlerweile sehr groß sind und glaube man nicht, dass die davon alleine leben können. Na, also...
Ja, ist ja oft so, ne, dass Leute dann irgendwie nebenbei Gitarrenlehrer sind oder eigentlich eher hauptberuflich Gitarrenlehrer sind, ne, und dann mal Album aufnehmen und auf Tour gehen. Es ist ja eher so die Realität, das ist ja nicht der Ausnahmefall.
Ja, es ist so, wie dieser Powerwolf-Sänger jahrelang noch im Obi gearbeitet hat als Verkäufer. Ne? Also es ist so, es gibt halt heutzutage so Musikrichtungen im Metal-Bereich, die einfach funktionieren. Also das heißt, wenn ich mit Metal-Musik Geld verdienen möchte, dann muss ich mich an gewisse Genres halten. Ne? Ja. Da kann ich dann auch mit Punkten und kann auch größer werden, nach oben kommen. Aber da sind wir natürlich, bis ab einem gewissen Alter bist du raus. Für mich ist Metal halt was anderes. Ich akzeptiere das, wenn Leute, wir können das ruhig beim Namen nennen, wenn Leute Powerwolf, Sabaton und diese ganzen neuen Sachen, die es gibt, All for Metal und sowas, ne? Ich sag da ja immer ein bisschen scherzhaft Schlager-Metal zu.
Das sprichst du mir stellenweise aber aus der Seele.
Ja, gut, ist nicht bei allen, aber gerade bei diesen ganz neuen Sachen. Wenn die Leute es mögen, dann mögen sie es. Es ist okay. Ich vergleiche genau. Das immer so damit, als wir früher, als wir ankamen, so in so ein Rockcafé oder sowas, und wir sagten, boah, die neue Anthrax ist aber geil oder so, ne? Und die neue Maiden, und dann kamen dann so die anderen, die älteren Metaller oder Rocker, Hardrocker, wie auch immer, und sagten, ey, das ist alles Bullshit, die Purple und AC/DC und das ist das Wahre, ne? Oder Black Sabbath. Und dann haben wir immer geschmunzelt und wir haben geschmunzelt, aber die haben uns einfach nicht für voll genommen. Und wenn ich heutzutage sage, dass, was weiß ich, Alpha Metal scheiße ist, zum Beispiel, dann wäre ich ja nicht anders. Ne? Weil ich akzeptiere das, wenn die Leute das mögen und es scheinen ja sehr viele zu mögen, diese Musikrichtungen sind ja alle ausverkauft oder sehr voll, gerade Powerwolf oder so. Und dann hat das ja seine Daseinsberechtigung. Ne? Und dann bin ich eher der alte Sack, der sagt, ich höre aber lieber richtigen Metal oder so. Ja, dann höre ich das halt. Ne? Fertig.
Genau. Also ich glaube, jeder soll hören, was er möchte.
Genau. Genau.
Mein Problem ist halt oft, dass so Sachen wie gerade All for Metal für mich schon sehr kalkuliert wirken. Und
ja, ist ja eine gecastete Band. Ne?
Ja, und Musik ist für mich eigentlich etwas, was aus dir irgendwie kommt, wo du deinen Emotionen in erster Linie irgendwie Ausdruck verleihen möchtest. Aber wenn jemand auch das so macht und damit Geld verdient, ist ja völlig in Ordnung. Jeder soll machen, was er möchte und jeder darf auch gerne hören, was er möchte. Also alles cool.
Und da ist es auch so eben, es sind gerade die größeren Bands, die wollen damit Geld verdienen oder müssen damit Geld verdienen, wie auch immer. Und Bands, kleinere Bands oder auch ältere Leute, so wie ich, so wie wir, wir machen das ja, weil wir einfach die Metal-Musik lieben oder weil wir einfach, oder Rockmusik, scheißegal, ne? Oder was auch immer. Wir machen das ja aus anderen Beweggründen. Guck mal, viele bekannte Bands ist ja im Prinzip nur noch der Bandleader, der kauft sich quasi, kauft ist nicht das richtige Wort, sondern mietet sich quasi seine Band zusammen an Musikern und dann gehen die auf Tour. Und wir sind ja tatsächlich Bands, die wirklich in den Proberaum gehen oder sich treffen und Musik zusammen machen. Das gibt es ja nicht mehr in den oberen 10.000. Das gibt es nicht. Ja, ich glaube auch selbst Iron Maiden machen das nicht mehr wirklich so, ne? Und also bei uns ist es wirklich so, dass wir sind halt mit Warwolf zumindest und auch mit den Bands davor, es sind halt eine richtige Band, ja, wo gut, die Arbeitsweise ist auch nicht mehr so wie früher, also du gehst nicht mehr irgendwie jede Woche in den Proberaum, heutzutage machst du dann doch viel online und einer nimmt was auf, schickt das dem anderen, aber es wird immer noch jeder in der Band wird nach seiner Meinung gefragt. Ist das für dich in Ordnung? Findest du das gut oder nicht? Das wird auch alle anderen Sachen werden mit einbezogen, Cover, Artwork, was weiß ich was. Machen wir das oder? Auch, da kommen auch Entscheidungen, die verkaufstechnisch mit Sicherheit vollkommen daneben sind. Und wir wissen das dann auch, aber wir sagen, ist egal. Wir finden das so geil, weil wir natürlich nicht davon leben müssen. Ne?
Das ist doch sehr schön, wenn man mit dem Herzen bei der Sache ist. Und darum gönn uns doch jetzt mal oder gönn den Hörern mal einen Werbeblock für dich als Person. Wie war dein bisher musikalischer Werdegang? Also zwei Bands hast du ja zumindest schon mal genannt. Aber erzähl doch nochmal, wie hat das dann angefangen und wo kommen wir in der Gegenwart gerade an?
Also angefangen hat das tatsächlich, dass wir irgendwie schon 1990 oder 91 eine Band gegründet haben, die Wolfen hieß. Und da haben wir eigentlich so ein bisschen US-Metal gemacht, haben aber auch trotzdem, zu der Zeit halten ja auch noch irgendwie die Halloween Keeper-Alben hinterher und Maiden und so. Wir haben immer versucht, harte Riffs zu spielen, aber melodische Choris zu machen. Und mit Wolfen ging das dann irgendwann auch ein bisschen, ja, dann kamen Festivals, Konzerte und dann haben wir auch Platten aufgenommen. Und im Prinzip war Wolfen immer eigentlich eine Thrash-Metal-Band mit Power-Metal-Melodien. Also es konnten derbe Riffs kommen und dann wurde aber nie gegrollt oder sonst was. Es wurde immer gesungen, zwar hart gesungen. Ich meine, Tom Araya singt auch hart. Ne? Das ist ja schon noch eine Art des Singens. Und das war mir auch immer wichtig, weil das Growlen hat für mich keine Personalität, weißt du? Weiß nicht.
Ich weiß, was du meinst. Also ich tue mich mit Growlen auch immer relativ schwer. Das erreicht mich auf jeden Fall nicht so. Wenn es jemand anders super findet.
Ja, nein, die es gut finden. Ich kenne eine Menge Leute, gerade hier in der Kölner Szene auch, da wo das immer angesagt war. Ist vollkommen in Ordnung. Mich persönlich packt es halt nicht. Ich finde es gut, wie es bei Testament immer gemacht worden ist. Der hat hin und wieder mal so Dinge eingestreut. Ne? Das finde ich sehr geil. Das habe ich auch teilweise bei Wolf mal probiert. Hat nicht ganz geklappt, aber Naja, und damit lief es eigentlich ganz gut. Und zwischendurch habe ich halt nebenbei dann bei irgendwelchen Bands mal gesungen, die ich ganz gut fand, aber wo dann irgendwann wurde gemerkt, dass die Motivation ist nicht so sehr vorhanden. Ne? Ich habe mal bei einer Band namens Hadian gesungen, die auch eine irgendwann später dann ohne mich eine wirklich sehr geile Platte gemacht haben und dann waren sie weg. Und im Prinzip das ganze Leben war irgendwie mit meinem Kumpel, dem Frank Noras, der auch der Gitarrist ist, bei Wolfen war und auch heute bei Warwolf neu ist. Wir beide haben eigentlich immer zusammen Musik gemacht, wobei wir nie privat irgendwie total aufeinander gegangen haben. So gut wie gar nicht eigentlich. Ja. Ich bin zwar irgendwie der Pate von einem seiner Söhne, aber wir haben musikalisch immer zusammengepasst. Ne? Und das bis heute eigentlich. Ich habe zwischendurch halt mal ein Projekt gehabt, gemacht mit dem Tom Winter, Thomas Winter. Das nennt sich Veritatis. Und das war eine sehr schöne Sache. Also das bedarf eigentlich auch mal einer Fortführung. Wir haben da zwei Platten gemacht, die sind aber wirklich so am Rechner entstanden, wir zwei. Also er hat Songs gespielt mit der Gitarre zu Hause und ich habe dann meine Gesangsmelodien und ja, bla bla. Und wir haben das so, wir haben uns nie getroffen, wir haben das auch nie live gespielt. Doch einmal haben wir live gespielt, dafür mussten wir dann aber irgendwie 4 Tage proben, weil du triffst dich und hast Songs gemacht, eine ganze Platte und hast noch nie einen Song zusammengespielt. Ganz spannende Geschichte. Wobei das auch der Pandemie geschuldet war. Und ansonsten, ich habe halt immer mal zwischendurch in Coverbands mal gesungen. Also auch rockige Sachen, auch tatsächlich 80er Sachen, allerdings rockige Sachen. Und 70er Oldies von Beatles bis U2. Und mir macht halt einfach das Singen Spaß. Mir macht es einfach Spaß, Leuten Freude zu bereiten, ne, auf der Bühne.
Und was ist dann letzten Endes die Initialzündung dafür gewesen, dass es jetzt Warwolf gibt? Weil eigentlich ist das doch mehr oder weniger die gleiche Band wie vorher, oder?
Nee, ist es nicht. Habe ich das missverstanden? Das denken viele Leute. Nee. Also Warwolf, beziehungsweise Wolfen, war 2018 haben wir unser letztes Album rausgebracht. Da hatten wir auch einen neuen Gitarristen, Andreas Dötsch. Der spielt auch Gitarre bei Steel Preacher. Und wir haben ein wirklich gutes Album gemacht. Also ich kann das heute jederzeit auch immer noch anmachen und habe meinen Spaß daran. Also es ist schon selten, wenn man seine eigene Musik anmachen kann. Dann kam halt irgendwie die Pandemie dazwischen und der Gitarrist ist ausgestiegen hier und da. Und wir hatten halt mit Wolfen immer ein Problem. Und zwar waren wir zu hart für die Power-Metal-Freaks und waren aber zu soft für die Thrasher. So, und die Festivals und die Veranstalter haben sich immer schwer getan, uns zu buchen. Und wenn sie es getan haben, waren die da zwar überrascht, wie geil das ankommt, aber es ist halt nichts hängen geblieben. Und jetzt, wenn du so 6 Alben gemacht hast und du denkst, eigentlich ist das für uns zumindest, war das qualitativ alles sehr hoch und gut. Und es passiert so einfach gar nichts. Aber die Initialzündung kam folgendermaßen. Wie ich dir eben in einem Vorgespräch schon gesagt habe, bin ich mit dem Chris Boldenthal gut befreundet. Und wir haben immer musikalisch, ich habe ihn nie gefragt, kannst du uns helfen oder kannst du uns einen Gig besorgen oder wieder, nie. Das war für mich tabu. Ja, weil ich wollte einfach nicht, dass er denkt, ich wäre mit ihm befreundet, um seine Popularität auszunutzen. Verstehst
du? Man wollte nicht als Schmarotzer durchgehen.
Ja, ja, genau, genau. Und deswegen war es sehr lustig, dass er auf mich zugekommen ist und hat zu mir gesagt, hör mal, Wolfen ist ja eine geile Band, aber willst du nicht mal was anderes probieren? Ne? Ich sage, was soll ich denn anderes probieren? Das ist unsere Musik, das ist unsere Musik und wir mögen das. Und ja, vielleicht mal eine Musikrichtung, die auch ein größeres Publikum mag. Und da habe ich gesagt, ja, aber wir machen ja, ne, wie eben schon gesagt, wir machen ja nicht Musik, um berühmt zu werden, sondern es muss in erster Linie uns gefallen und das ist ganz toll, wenn es den Leuten gefällt. Ja, meinte, überlegt doch mal, was ihr denn selber geil findet. da kam dem Frank, das damals war in der Band quasi nur noch der Frank und ich übrig. Alle anderen sind quasi vor der Pandemie dann gegangen. Oder wegen der Pandemie. Und da haben wir beide gesagt, ja, Iron Maiden wird immer unser Lieblingsband sein.
Und dann, sehr gute Antwort.
Ja, und ja, nicht wahr? Und dann sagte ich, dann sagt er, mach doch mal einen Song, der nach Iron Maiden klingt. Mach doch einfach mal. So, scheiß drauf, ob es geklaut klingt oder sonst was. Macht doch einfach mal, wie ihr Bock habt, ohne nachzudenken. Macht mal einfach einen Metal-Song, der nach Maiden klingt, der ruhig nach Maiden klingt. Das haben wir dann gemacht. Der Song ist auf der ersten Warwolf auch drauf. Und es war sehr schön, weil es war mal, als wir dann irgendwann das erste Mal geprobt hatten, es war so, du konntest einen Song spielen, du musstest nicht nachdenken, du musstest nicht irgendwelche Takte zählen, weil irgendwelche vertrackten Parts kamen, sondern du konntest einfach locker Spaß haben an dem, was du tust. Und da haben wir gesagt, ja, das ist ja eigentlich geil. Und so ist das eigentlich, also eigentlich ist er der Schuldige. Ne? Und dann haben wir überlegt, bringen wir das als Wolfen raus und dann nehmen wir einen anderen Namen. Dann haben wir gesagt, Wolfen, nee, das ist ja so ein, das ist ja doch ein großer Unterschied, ne? Und das klingt so wie, versuchen jetzt mal da, wenn es da nicht klappt, machen wir wieder das oder so. Und dann haben wir gesagt, wir begraben Wolfen nicht, wir lassen das, legen es einfach auf Eis, wir lassen es einfach mal, keine Ahnung, ob wir jemals mal noch was machen werden. Ich denke eher nicht, aber egal, Möglichkeit bestünde. Und dann haben wir, aber haben gedacht, wir müssen irgendwie, damit die Leute auch vielleicht, sollen sie ruhig mal Vergleiche ziehen oder um eine Popularität mitzunehmen, haben gesagt, Warwolf. Total dämischer Name im ersten Moment, aber wir haben gesagt, wenn Maiden, dann das volle Programm an Klischees. Also von Cover bis, anstatt Eddie ist es halt der Warwolf und auch die Texte. Ich habe mich sehr schwierig getan, auch Texte zu schreiben, weil bei Wolfen waren die immer sehr sozialkritisch. Nicht politisch, weil das sollte man nicht tun, aber sehr auch tiefgehende. Ich habe ein Album geschrieben, das hat damals nur, ist in meiner, so eine Art Depression, also ich, was heißt eine Art, es war eine Depression. Und auf einmal sollte ich dann, ich sagte zum Chris, über was soll ich schreiben? Mensch, du hast es einfach, du schreibst einfach über irgendwelche Schwerter und was weiß der Geier was, ne?
Und Totenschädel,
ja, und den Totenschädel und nimmst dieselben Worte.
vielleicht gibt es hier einen Gravedigger Lyric Generator.
Ja. Ja, kannst du den von Manowar nehmen, das reicht, das geht. Den gibt's wirklich, ne? Den gibt es.
Ja, kenne ich.
Und ja, dann schreib doch mal über, dann hab ich gedacht, ja, was interessiert mich denn sonst noch so? Ja, Vampire und was weiß ich, alles sowas, Hexen, tralala. Und das war gar nicht so einfach da, weil ich doch in jedem Song, wenn man diese ganzen Songs nimmt, wo das dann im Prinzip nur über Vampire und Werwölfe geht, wenn man aber den Hintergrund dieses einzelnen Songs nimmt, hat der doch immer Verbindung zur Realität. Das haben viele gar nicht gerafft. Das ist beim zweiten Album noch sehr viel extremer. Das kannst du tatsächlich mit jeder aktuellen Situation zu der Zeit, kannst du da eine Verbindung herstellen, ne? Die Apocalyptic Walls, das sind die Leute, die sich im Geheimen treffen und die, weiß Herr Geier, die Weltherrschaft übernehmen wollen. Im Sinne, ich denke da immer an Putin, wie der da irgendwo in Russland sitzt und sich überlegt, wie mache ich das jetzt hier. Ne?
Also oder an Trump.
Ja, Trump, genau dasselbe, ja. Es gibt einen Song auf dem ersten Album, der heißt The Priest, der geht einfach darum, wenn man das so hört, die Leute denken, oh, ist eine traurige Ballade. Wenn man genauer hinhört, dann denkt man, oh ja, das handelt da über Religion und sowas. Wenn man aber richtig schön hört, merkt man, dass es um Kindesmisshandlung durch die katholische Kirche geht. Das ist eigentlich der Song, wo es vielen Leuten, wo man es wirklich erkennen kann. Also das ist mir schon noch wichtig. Für mich sind Texte wichtig, auch wenn es für die Leute vielleicht oder die Fans nicht wichtig ist. Aber für mich ist es wichtig.
Aber ist doch ein schönes Kunststück, oder? Wenn man eigentlich in der Fantasie oder im Horrorgenre wurzelnde Sachen machen kann, die trotzdem einen aktuellen irgendwie Bezug zum täglichen oder weltpolitischen Geschehen haben. Das ist doch eigentlich ein wunderbarer Drahtseilakt.
Ja, ja, ja. Gut, es sind dann natürlich so ein, zwei Sachen bei, die natürlich auch albern sind. Ne? So wie zum Beispiel, wir hatten einen Song, der heißt Legacy of Salem. So die
ja, ich erinnere mich.
Die Wiederkehr der Hexen aus Salem, tralala, das ist natürlich alles Blödsinn. Ne? Aber es ist geil, ne? Aber es ist auch lustig, es macht auch Spaß immer. Dann, weißt du?
Ja, genau. Manchmal muss Musik auch einfach nur Unterhaltung sein, hätte ich gesagt.
Ja, 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 ja.
Ist schön, wenn es mehr ist, aber es darf auch manchmal einfach nur einfache Unterhaltung sein. Ja, finde ich völlig in Ordnung.
Ja, wo waren wir?
Ich glaube, wir sind jetzt in der Gegenwart wirklich angekommen, weil wir wären ja schon bei eurem aktuellsten Werk, der Apocalyptic Waltz, angekommen.
Genau.
Und von Höhenflügen, also schön ist ja relativ frisch, lass uns mal einen kleinen Abstecher machen zu traurigen Dingen. Magst du uns mal erinnern, was dein peinlichstes Erlebnis auf der Bühne war? Oder sagst du, nee, das ist so schlimm, da kann ich nicht drüber reden?
Doch kann ich. Und es ist noch nicht mal auf einer großen Bühne gewesen. Das war mir so peinlich, das kannst du dir, also wir haben damals, es gab einen Irish Pub in Köln. Und da haben immer Leute Musik gemacht. Das waren immer zwei, also es waren unterschiedlich, aber ich kannte so, zu zweien sind wir immer gegangen. Das war ein Mädel und ein Typ. Er spielte Gitarre, sie spielte auch ein bisschen Gitarre und dann sangen die wunderbar zweistimmig so alte Lieder halt, ne? So 50er Lieder oder 70er oder was weiß ich was. Auch immer ein U2-Song, natürlich irische Songs. Fand ich immer ganz großartig. Und irgendwann habe ich zu dem mal gesagt, ja, ich kann auch singen so. Ne? Und habe mit denen gesprochen und dann haben sie mich mal irgendwie von Eric Clapton was singen lassen. Wonderful Tonight.
Oh, und, sehr schöner Song.
Ja, das hat auch gut geklappt. So, und irgendwann fragten die mich, pass mal auf, wir spielen hier, das fanden wir sehr schön. Und wir spielen hier auf Silvester in dem Irish Pub. Kannst dir vorstellen, der ist voll von Leuten und so, ne? Die ganzen Iren und Engländer, ne? Die hier wohnen, ne? Wollen dann hier feiern. Und wir spielen Every Breath You Take von Sting. Magst du das singen? Kannst du das singen? Ich habe gesagt, ja klar, gar kein Problem. Ne? Wie immer natürlich nichts geübt, gar nichts. Ne? Und wir waren in einem Pub und ja, man wird da ja auch genötigt, das ein oder andere Bier zu trinken.
Nur ein paar.
Ja, ja, so ein paar, ne, so Guinness und so Gedöns und ja gut, aber was weiß ich, da war ich 20 oder was, ne. Und dann sollte ich diesen Song singen und habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht mehr höher singen kann, wenn ich Bier getrunken habe. Das ist übrigens heute noch so.
Also bei dem Song aber sehr blöd.
Und das ist sehr blöd. Weil der normale Part, die Strophe geht ja alles, ne, alles gut. Und dann kommt ja diese Homopoadex, ne, dann geht das so nach oben. Und da fing es an, dass ihr die Stimme wegbricht und die Leute anfingen zu lachen.
Oh weia.
Und das war mir nicht nur peinlich. Und da habe ich gesagt, das wird dir nie wieder passieren. Und habe später mal mit einer anderen Coverband sowohl Every Breath You Take als auch einen Queen-Song gesungen, in Originalhöhe.
Oh. Welchen denn?
Es war I Want to Break Free, war das.
Ah, ja. Auch coole Nummer.
I Want to Break Free und wir haben dann noch Crazy Little Thing Called Love. Und musste bei dem Gig daran denken. Und hab gesagt, das passiert ja nicht mehr. Ne? Und das hat mir noch mehr Motivation gegeben. Also das war eigentlich das Part, weil so auf der Bühne, ja, da sind schon mal viele Sachen passiert, aber es ist im Prinzip, nickst du das weg. Also selbst wenn du dich mal total verhaust oder einer der anderen, wir haben das sogar mal gehabt, das war, wo wir eigentlich schon so in der heutigen Zeit eigentlich, ne, da haben wir einen Song angefangen und nach 10 Sekunden haben wir gemerkt, nee, da, irgendwas läuft hier nicht richtig, ne. Da haben wir den tatsächlich, was du ja nicht machen solltest ja irgendwie versuchen, dann da reinzukommen, aber das ging nicht, das ging einfach nicht. Da haben wir den abgebrochen und dann verpackst du das, ne? Dann sagst du, ja, den haben wir lange nicht mehr gespielt, ne? Also vielleicht versuchen wir nochmal und so. Und das fanden die Leute lustig und haben natürlich alle gedacht, das war eingestudiert.
Also ich habe wirklich mal erlebt, wo du vorhin schon eben Chris Boltendahl erlebt hast, dass Grave Digger den Song Shadowmaker gespielt haben und sie haben ihn wirklich komplett zerhauen. Also Es war bei ihrem 20 Jahre Jubiläumskonzert in der Bochumer Zeche. Da haben sie ja so ein Special Set gespielt, ne? Irgendwie einmal alle Alben durch mit den eher unbekannten Songs und dann kamen die Klassiker. Und klar, Shadowmaker war von Heart of Darkness eben einer von den Songs, die sie nicht so oft spielen. Und das war wirklich völlig daneben. Und der Typ neben mir fand es aber total geil, weil er brüllte am Ende ganz begeistert, nochmal. Und ich dachte nur so, nee, lieber nicht. Und selbst der gute Chris kommentierte das nur, ja, das ist das, was man auch nach 20 Jahren Musikerdasein einen Griff ins Klo nennt. Fand ich ultra sympathisch, wie er damit umgegangen ist.
Ja.
Ich meine, was willst du machen, ne?
Was willst du machen, ne? Ist so, also ich bin ganz gut da drin, das so wegzumachen auch da, oder mach danach auch dann, wenn irgendwas passiert und nicht so läuft, halt einen blöden Spruch oder so, ne?
Ja, und sei es nur, ist halt live, ne? Dann jetzt merkt ihr es wenigstens.
Wir haben auch mal in der Live-Music Hall gespielt in Köln, war ausverkauft, 3000 Leute, also die kamen nicht wegen uns, sondern wegen Vancanto. Oh. Und da haben wir ein Kanto, Winter Sun oder so hieß, oder Winter Storm, ich weiß es nicht mehr, war so Power Metal, glaube ich. Und ja, und wir haben halt gespielt. Und die haben vor uns gespielt, diese Winter Storm oder Sun, keine Ahnung.
Ich glaube, es gibt beides.
Ja, vielleicht, ja, auf jeden Fall, es war Power Metal. Und ich wollte eine Ansage machen und vorne in der Reihe stand irgendeiner und brüllte immer dann halt Winter Storm, Winter Storm, Winter Storm. Und der meinte aber tatsächlich uns. Der wusste gar nicht, dass wir das nicht sind. Und das war sehr lustig. Und dem habe ich dann auch irgendwie immer, wer ist das? Was meinst du? Und irgendwie, also ich bin immer dankbar, wenn auf Konzerten irgendeiner was einwirft, um drauf zu reagieren. Ne? Das ist immer, also ich habe auch noch nie, wir machen das zwar ein bisschen, dass wir festlegen, so was so zwischen den, ob du was sagst oder wenn was du sagst. Ne?
Ja, Stichwörter, ne? Irgendwie sowas.
Ja, das machen wir aber erst neuerdings. Ne? Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich jemand so wie so ein Comedian, der einfach froh ist, wenn Leute dir irgendwas zuwerfen. Ne? Und da hat es schon sehr absurd und sehr lustige Sachen gegeben. Vor allen Dingen bin ich dann in meinem kölschen Slang in Hamburg den Leuten irgendwas sage, da muss ich ja nur was sagen, da lachen die sich ja schon weg. Unser Gitarrist hat dann immer die Krise gekriegt, weil er immer der Meinung ist, du machst unsere Musik, ich würde die Musik lächerlich machen. Das war aber nie der Fall, es hat sie sympathisch gemacht.
Ja, sehr schön.
Und weil ich ja nie, weil wir ja, das kann eine alberne Ansage kommen, aber dann mit voller Power den Song spielst und voller Überzeugung, ne? Und sind eigentlich immer schöne, das sind die besten Momente für mich auf den Konzerten. Ne?
Das klingt auf jeden Fall genauso. Und ich entnehme dir oder deinen Worten, dass du ja mit sehr viel Herzblut dabei bist. Gab es trotz allem irgendwann mal einen Moment, wo irgendwas vorgefallen ist, wo du gedacht hast, ich nehme nie wieder ein Mikro in die Hand, ich gehe auch nie mehr auf eine Bühne? Oder hast du immer gedacht, nee, jetzt erst recht?
Nein, das gab es nicht. Also, nee. Es gab die Situation, es gab auch Bands, die ich gespielt habe. Habe ich eine sogar außer Acht gelassen eben, die hießen Ra. Es gab Situationen und Bands, wo ich gesagt habe, mit denen nie wieder. Ja. Mhm. Aber das hat mich dann beflügelt, gerade denen zu zeigen, so macht man es. Ja. Und Nee. Es gab schon mal, auch heute noch, ich hab mal in der jetzigen Metal-Cover-Band, da gab es mal so Querelen, aber es sind meistens immer sind's persönliche Sachen, also zwischen den Musikern, ja, die irgendwas kaputt machen, fast immer. Und da habe ich auch noch letztes Jahr gesagt, nee, also das machst du nicht mehr weiter, das funktioniert nicht. Ne? Aber habe dann sogar in dem Moment, wo ich das entschieden habe, schon mal nach was anderem geguckt. Ja, also es ist nicht so, dass ich das deswegen sein lassen würde. Ich bin mir schon bewusst, also ich bin ja jetzt, werde tatsächlich schon 54, wobei ich ja tatsächlich das auch so sehe, wie das viele Leute sagen, dass eigentlich im Vergleich zu früher, von früher zu heute, dass du eigentlich so bei den Leuten 10 Jahre abziehen kannst. Ne? Also ich denke mehr, das frühere 44 ist das heutige 54 oder andersrum. Ich weiß, wenn du früher Leute getroffen hast, die 54 waren, du hast gesagt, ach du liebes bisschen, ne? Wieso steht der denn auf der Bühne? Ne? Und fühle mich heute eigentlich sehr viel fitter als je zuvor. Und irgendwann ist mit Sicherheit Schluss, ne? Das ist ganz klar für mich. Also nicht ganz Schluss, aber es wird nie ganz Schluss sein. Aber selbst, du musst bedenken, im Jahr spiele ich so 25 Gigs oder so, jedes Jahr. Und meine Frau ist da auch nicht immer begeistert von.
Kann ich ja gar nicht verstehen.
Und was ich auch nachvollziehen kann. Und es wird mit Sicherheit irgendwann weniger werden. Es ist was anderes, wenn du so wie, wie Gravedigger, weißt du, wenn du davon lebst und das ist nicht nur dein Leben, sondern auch dein Job. Und dann spielst du halt pro Jahr irgendwie 40, 50 Shows. Oder denk mal an die Karnevalsbands hier. Oh Gott, naja, aber die spielen irgendwie 200 bis 300 Gigs in einer Saison. Das ist was anderes, ne? Aber wenn du einen normalen Job hast oder selbstständig bist und eine gute Familie, mein Sohn ist jetzt schon alt genug, ist 26, muss man das nicht neben deinem normalen Leben alles noch haben, ne? Und dann fängst du an abzuwägen, machst du den Gig, ist der interessant oder nicht, ne?
Möge es auf jeden Fall dir noch lange möglich sein, weiterzumachen. Und wenn du jetzt auf das, was du bisher so erreicht hast, zurückblickst, was ist der Moment, von dem du sagen würdest, das war bisher das absolut geilste in meiner Karriere als Musiker?
Puh. Also viele denken ja, wenn du so die erste CD in der Hand hast, die wird veröffentlicht und du findest die im Mediamarkt. Ne? Mhm. Das ist schon nicht schlecht, ne? Und das war ja bei den Wolfen-CDs, die hast du damals tatsächlich überall im Saturn und Mediamarkt und so bekommen. Das war schon nicht schlecht. Aber noch geiler war es natürlich, die erste Platte, das erste Vinyl in der Hand zu haben. Weil das war irgendwie was ganz Besonderes. Ich meine, CDs, aber kostet heutzutage eine CD in der Produktion 50 Cent oder 1 Euro oder was. Ne? Das ist schon geil. Also es sind jetzt mittlerweile 1, 2, 4, 5 Vinyls, wo ich mit dann beteiligt war, also mehr als nur beteiligt, und das ist für mich schon sehr geil, weil ich halt so ein Vinyl-Fan bin. Aber rein jetzt von den Konzerten war das so, dass wir damals mit Wolfen als Trio, also ich habe Bass gespielt, gesungen, der Gitarrist halt, der Frank, der immer irgendwie neben mir ist, mein ganzes Leben, und der Schlagzeuger, wir haben in London, also wir hatten keinen Deal, nichts, wir hatten eine Demo-Kassette. Das Cover, okay. Das war 95, das Cover war mit, weiß ja Geier, wie mit einem Filzstift gemalt, so, weißt du. Und wir haben in London im Marquee Club gespielt.
Cool.
Und das war sehr, sehr geil. Das ist auch nur entstanden, weil ich durch Zufall in London war, bla bla, war auf einem Bruce Dickinson-Konzert. Hab mit dem nachher Backstage die ganze Nacht verbracht und hab dann diesen Typ kennengelernt, der im Marquee Club die Konzerte veranstaltet. Manchmal gibt es ja Zufälle, die sind einfach seltsam.
Das ist aber ein ganz kleiner Laden, oder?
Ja, da passen, also es gab ja zwei, diesen ganz alten, den kenne ich nicht, und danach, den gibt es gar nicht mehr. Das Marquee Club, da passten so, doch, so 600 Leute passen, 700 Leute passten da schon rein, ne?
Ja, okay, nicht ganz klein, aber jetzt auch so mittel.
Ja, ne, ja, so, ja, ja, so mittel, ja, also eher schon klein, ne?
Keine Sporthalle.
Nee. Und dann hatte ich mit einer anderen, das sind eigentlich so drei Sachen, dann habe ich mit einer anderen Band, wo es also sehr schwierig war, die ich eben auch vergessen habe aufzuzählen, mit der Band Ra, so hießen die, das war so, ich will nicht sagen Poser-Rock, das war so ein bisschen wie Skid Row oder so, ne? Und da haben wir in Spanien 2007 oder so, oder 6 oder 8 für Iron Maiden geöffnet. Oh. Und da bist du dann vor 25.000 Leuten rausgegangen. Und die haben deinen Namen gerufen. Das war sehr seltsam. Die Spanier sind ja da sehr, die wissen, wer da spielt und was da kommt und feiern. Ne? Die, als ob es keinen Morgen gibt. Und es ist egal, ob die Band gut unbekannt ist oder sonst was. Ne?
Ja, die sind da alle ein bisschen anders unterwegs.
Ja, ne?
In Deutschland.
Sehr viel dankbarer. Da steht keine Musikerpolizei, nix. Die gehen einfach ab. Ne?
Und weil in Deutschland habe ich immer das Gefühl, die Leute stehen da so nach dem Motto, ich habe Geld bezahlt, jetzt unterhalte mich mal.
Ja, oder es wird ab, also ganz viel, das habe ich sogar heute noch, da stehen Leute und abschätzen, die gehen nicht mal aus sich raus und sagen so, ey, komm, egal, ob die gut sind oder schlecht sind. Ich hatte das Thema letztens über Facebook, weil ich war bei einem Punk-Konzert gewesen und da ist es also vollkommen normal fast, dass der Headliner der Punkband dann in der ersten Reihe beim Opener steht und Party macht.
Ja, geil.
Weißt du? Und sowas würdest du hier nie erleben im Metal-Bereich. Das soll jetzt, ich will ja gar nicht, ich will mich ja keine Leute vergraulen, aber weißt du, das ist so, es gibt, die Mehrzahl der Leute im Metal-Publikum sind auch enthusiastisch. Ja, aber es gibt halt immer so ein paar, die drumherum stehen und sehr abschätzig sind. Und ja, wer ist das? Oder gerade bei Warwolf, wir klingen ja nur nach Iron Maiden. Ich meine, das ist ja kein, machen wir ja gar keinen Hehl draus. Ne? Da ist sogar im Info steht es drin. Ne? Und kann man nicht einfach sagen, ey, das ist geil oder es nimmt einen mit, einfach vom Feeling her. Ne? Und da ist das ist nicht so einfach. Ne? Das ist ja für manche vielleicht auch Gotteslästerung, man weiß es nicht.
Kann gut sein.
Auf jeden Fall, das in Spanien, das war schon sehr geil. Was natürlich für mich auch das erste Mal war, dann halt, als ich diese drei großen Shows mit Gravedigger gemacht habe, wo ich im Hintergrund gesungen habe, die Choris immer gesungen habe oder Bridges oder sowas. Und am Ende ja auch immer einen Song mit dem Chris zusammengesungen hat, dieses Heavy Metal.
Ja.
Heavy Metal Breakdown, ja. Und,
ich erinnere mich, ja.
Und das natürlich in Wacken vor, weiß ich nicht, 80.000 Leute, dann Rock Harz, da waren auch nicht viel weniger, 50.000, 60.000 und natürlich das Rock Harz Festival. Ne? Und das war schon sehr geil.
Also bei zweien war ich dabei, beim Rock Harz und in Wacken war ich dabei.
Ja. 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 Ja, und im Wacken habe ich extra dafür gesorgt, dass meine Stimme besser zu hören ist. Da bin ich vorher zu dem, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jackie Lee. Das ist der hat uns da gemischt. Das ist der Typ, der jedes, ist aus Berlin, der mischt jedes Konzert von Saxon. Der ist immer der Saxon-Mischer. Zu dem bin ich vorher gegangen. Mensch, diesmal machst du mich mal ein bisschen lauter. Und einige Leute sind auch zu mir gekommen, ey, die Choris, die klangen auf einmal so gut.
So voll.
Ja, das ist natürlich, geht natürlich runter, ne? Ja, das ist natürlich geil, ne? Und wenn du da vorne stehst, aber lustigerweise war ich bei Wacken null nervös. Also wirklich so null. Ich kann dir das auch erklären, weil vor dem Gig, da ist ja so ein Vorhang davor, ne? Und ich habe dann immer an dem Vorhang vorbeigeguckt und um zu sehen, wie das so aussieht, ne? Wenn da so viele Leute stehen. Und das ist so, war für mich wie so eine Masse, weißt du? So eine unpersönliche große Masse. Es ist sehr viel schwieriger, wenn du in einem Club spielst, da stehen 30 Leute vor deiner Nase. Weißt du, du kannst jedem ins Gesicht gucken. Da wirst du nervöser als bei sowas. Ich werde das nie vergessen. Auf einmal höre ich so, ich stehe da an diesem Vorhang, gucke daran vorbei und dann höre ich von irgendwo, Lippi. Ich so, hä? Wer ruft dich denn da? Dann sehe ich unten eine Bekannte, die irgendwo in der ersten Reihe stand, hier aus Köln, und mir zuwinkte. Und da habe ich gemerkt, da sind doch Menschen, weißt du? Und, aber das waren natürlich Erlebnisse, die man nicht vergisst. Und ich habe heute durch Zufall, als ich ein bisschen über dieses Gespräch hier nachgedacht habe, mal überlegt, dass ich, glaube ich, in meinem Leben schon über 600 Konzerte gegeben habe. Und da bin ich einfach sehr froh darüber, das erlebt haben zu dürfen und auch immer noch Musik machen zu dürfen und auch noch Platten zu machen. Ich muss nicht berühmt sein. Ich muss auch keine großen Venues spielen. Ne? Es gibt ja viele, die dann irgendwie, die nie berühmt geworden sind. Man sagt so diese frustrierten Musiker, ne? Da laufen ja ganz viele von rum, ne? Gerade auch so in den Coverbands, teilweise auch für Spiele merkst du das. Da, ne? Aber es ist so, das kann ich mir nicht auf die Fahnen schreiben. Ich bin zwar nie berühmt geworden und so, was ich manchmal natürlich schade finde, ne? Aber ich bin damit zufrieden, was ich so gemacht habe. Und nicht, um mich selber zu präsentieren, sondern einfach, wie ich das eben schon mal gesagt habe, weil ich einfach mag, Leute zu unterhalten.
Sehr schön, sehr schön. Lass uns mal eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Ist ganz einfach. Ich stelle dir eine Entweder-Oder-Frage und du musst dich entscheiden. Du kannst dann gerne deine Antwort begründen, du kannst aber auch einfach nur die Antwort geben.
Entweder-Oder. Ich nehme Entweder-Oder.
Sekt oder Selters, ne? Also die erste, bin ich mir relativ sicher, wie deine Antwort lautet. Iron Maiden oder Judas Priest?
Iron Maiden.
Bedarf auch keiner Erklärung, oder?
Nee, ich finde Priest zwar tatsächlich mehr Metal als Maiden, aber nee, bedarf keiner Erklärung.
Wenn es um AC/DC geht, mit Bon Scott oder mit Brian Johnson?
Also es ist entweder oder, ja.
Ja.
Das ist ja doof, ne?
Du kannst auch sagen, nee, mache ich nicht.
Ich finde beides nicht. Eigentlich ganz gut. Lustigerweise, wenn ich in der Coverband AC/DC-Cover singe, mag ich am liebsten die Bon Scott-Sachen.
Das ist doch auch eine gute Antwort. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob das ein Thema für dich ist. Merciful Fate oder King Diamond?
Merciful Fate. Ah. Hast du gemerkt, wie schnell die Antwort kam?
Ja. Gut. Warum eigentlich?
Warum? Weil ich einfach die Musik viel geiler finde. Also weil sie ein bisschen mehr nachvollziehbarer ist und weil dieser Herr King Diamond nicht ständig nur Eunuchengesang von sich losgibt bei Mercyful Fate. Und ich finde die Texte geiler, aber gut.
Ja gut, Mercyful Fate war musikalisch ja noch sehr so 70er Jahre inspiriert, ne? Und ja, textlich war es halt wirklich düsterer. Ne? Diese,
also die letzten drei, vier Mercyful Fate-Platten, die rauskamen, sind aber grandios, ne? Also meine Meinung.
Du rennst offene Türen bei mir ein. Ich liebe Mercyful Fate, ich liebe auch King Diamond. Aber ich habe bislang wenig Leute gefunden, die meine Begeisterung geteilt haben. Jetzt wieder eine fiese Sache. CD oder LP?
Eigentlich müsste man fragen, in welchem Kontext. Ich persönlich bevorzuge Schallplatten, also Vinyl.
Ja, ist doch eine gute Antwort. Kann ich vollends nachvollziehen. Ist als Sammlerobjekt und auch in der ganzen
Haptik eine andere Nummer. Ich habe eine lange Zeit nur CDs gesammelt. Also ich habe, weiß nicht, 3000 CDs im Keller oder was. Und,
ich erinnere mich auf Facebook. Ich höre alle meine 3000 CDs jetzt durch.
Ja, genau. Ich habe, also das wird mich noch ein paar Jahre beschäftigen, denke ich.
Okay. Wieder so ein Thema, wo ich gar nicht weiß, ob das für dich überhaupt ein Thema ist. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Ich finde beides gut.
Okay.
Ich finde beides gut. Es hat beides. Ich mag Campino, ich mag Fahr in Urlaub und ich finde die Texte geiler von den Ärzten, weil die einfach mit sehr viel Witz und teilweise sehr, sehr kindlich geschrieben sind. Finde ich total geil.
Ja, im hohen Alter sich diesen Witz behalten zu können, ist, glaube ich, die Kunst.
Ja, genau. Und das machen die Ärzte. Wie gesagt, ich war auf einem Hosenkonzert gewesen, jetzt zum Jubiläum in Düsseldorf. Das ist ja für mich schon schlimm als Kölner. Und habe die Karten geschenkt bekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht hingegangen. Und das war ein grandioses Konzert.
Das kann ich mir schon vorstellen.
Mit T-Shirts, die nur 20 Euro oder 25 gekostet haben, muss man noch dazu sagen.
Okay, das ist in der Größenordnung wirklich respektabel. Ja. Das muss man echt mal festhalten. Ja. So, wo du schon so schön beim Thema Konzert gerade warst. Clubkonzert oder eine Riesen-Festival-Show? Was ist dir lieber?
Da kommt immer drauf an, als Zuschauer, Gegenfrage, Zuschauer oder Musiker? Selber, Marcel, selber.
Gute Frage. In dem Fall dann wirklich aus Musikersicht.
Schwierig. Große Konzerte sind natürlich geil. Also Riesenfestivals würde ich nicht bevorzugen. Da würde ich die Clubs bevorzugen.
Okay, wunderbar. Und wenn wir schon beim Thema live sind, mit Clicktrack oder ohne beim Live-Spielen?
Ja, das, das ist eine gute Frage. Ein für sich würde ich sagen, immer ohne. Aber ob der Drummer, das muss der Drummer selber wissen, sag ich mal, ja. Weil Clicktrack kriegt ja bei uns, wenn überhaupt, nur der Drummer. Und der macht es aber live nicht mehr.
Okay, also ihr macht es nicht, entnehme ich jetzt deine Antwort.
Nö.
Okay.
Nö, nö.
Und wo wir genau bei dem Thema sind, Backing-Tracks oder alles live?
Alles live.
Also wenn es nicht live reproduzierbar ist, wird es so nicht...
Dann wird es entweder nicht gespielt oder es wird anders gespielt.
Okay, faire Antwort, absolut.
Weil finde ich ganz furchtbar. Backing Track. Es gibt so ein paar Effekte, die kann man reinmachen. Weiß der Geier, wenn du mal irgendwie ein Gewitter oder was weiß ich was kommt. So von mir ist auch bei einem Intro oder zwischendurch mal so ein, irgendwie so ein Teppich von einem Keyboard. Das ist alles okay. Aber niemals. Es gibt ja Bands, die halt Gesänge und Keyboards und teilweise, es gibt auch eine Band, da kommt der Bass komplett vom Backing Track. Nee, geht gar nicht.
Ich weiß schon, glaube ich, welche Bands du da meinst.
Ja, das trifft aber auch viele zu. Ich will die nicht verurteilen, aber für mich ist es halt, für mich ist es kein Metal, ist für mich kein Musik machen. Also.
Genau, kann man ja genauso stehen lassen. So, jetzt bin ich gespannt, ob das überhaupt ein Thema für dich ist. Hammerfall oder Rhapsody?
Weder noch.
Okay, hätte ich mich jetzt auch schwer gewundert.
Rhapsody habe ich tatsächlich mal eine CD von gehabt oder zwei, aber. Das war eine Zeit, in der ich Halloween total geil fand.
Okay, das ist eine ähnliche Schnittmenge.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert.
Besser. Und zum Abschluss, die auch eine so ähnliche Frage wie Iron Maiden oder Judas Priest. Metallica oder Megadeth?
Beides sehr geil, aber es ist Metallica. Ist einfach die größte, für mich die größte Metalband. Und egal, was alle sagen, die haben immer ihren Stiefel durchgezogen. Wenn du die letzte Platte hörst, ey, hör mal, das ist doch nicht kommerziell. Das ist
nee, absolut nicht. Also wer das erzählt, der weiß ich nicht.
Ja, also Hetfield ist für mich vor allen Dingen der Mega-Sympathieträger.
Also es mag sein, dass Metallica vielleicht in ihrer langen Karriere ab und zu mal komische Abzweigungen genommen haben, sicherlich. Aber irgendwie haben sie wieder zurückgefunden in eine.
Schlimmste fand ich diese Lulu-Sache da, das.
Das habe ich bis heute nicht gehört. Ich habe da Angst vor.
Ja, das ist auch. Ich habe mich einmal da durchgequält. Das ist wirklich furchtbar. Das, sehr schön. Also da ist St. Anger ein brillantes Album gegen. Also das geht gar nicht.
Ja, bei St. Anger verstehe ich ja zumindest, was es mir sagen möchte. Ne? Also als Ergebnis ihrer, nennen wir es mal, Gruppentherapie, ne, sozusagen.
Genau, erstmal das. Und eigentlich sind die Songs ja auch gar nicht schlecht. Da liegt es auch wirklich einfach am Sound, keine Ahnung. Aber ich denke mal, das hat man extra gemacht, um aufzufallen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ist egal, wenn du den Status hast, kannst du dir sowas erlauben.
Ja, merkt man ja. Sie sind ja nicht irgendwie dadurch nennenswert kommerziell irgendwie eingebrochen.
Nee, also, aber sie waren im Gegenteil, sie waren in aller Munde, ne?
Das hat auf jeden Fall wunderbar funktioniert. So, wir kommen so langsam auf die Zielgerade. Ich hätte noch ein kleines Attentat vor. Ich würde dir jetzt gerne drei Songs deiner aktuellen Band, also von Warwolf, nennen und würde dich bitten, uns ein paar Worte dazu zu geben. Also nach dem Motto, wenn es irgendwas Besonderes Musikalisches gibt oder irgendwas Besonderes Textliches, uns ein bisschen dazu zu erleuchten, okay. Wenn du da spontan Lust zu hast.
Wenn mir was einfällt. Aber ich rede ja immer ohne Punkt und Komma, deswegen wird das wohl passieren.
So schlimm finde ich das gar nicht. Von daher, starten wir mal. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, war das die erste Single, die ihr jemals veröffentlicht habt, Daywalker von eurem Debütalbum Necropolis.
Ja, da möchtest du was zu wissen?
Ja, gerne.
Also im Prinzip ist das einer der ersten Songs, die in diesem Maiden Flow entstanden sind. Und viele haben das auch verglichen mit dem gerade durch den Anfang, so ein bisschen mit SSI. Und das ist ganz oft so, dass wir diese Songs machen und wir denken nicht dabei. Und nachher fällt der auf, oh, der klingt nach dem Maiden-Song, aber die klingen halt nur danach. Weißt du, das bleibt aber nicht aus. Das ist, wenn jemand sagt, ich mache Doom-Metal, klingt die Hälfte davon nach Black Sabbath. Also es ist halt so, ne? Der Song selber, ich habe ja eben schon mal was zu den Texten gesagt. Daywalker ist über Vampire, die tagsüber jagen können. Das ist vollkommen einfallsreich, ne?
Inspiriert von Blade oder hast du dir da selbst was ausgedacht?
Nicht von Blade. Ich bin gar nicht so, unser Gitarrist, der Frank, ist so Blade-Fan. Ich bin eigentlich, finde die nicht ganz so, ja, sind ganz nett, aber nee, ich habe irgendwie, ich habe mal so zwei Filme über Vampire und dann, ja, irgendwie, ich fand das einfach geil, dass, da geht es ja so ein bisschen darum, dass Werwölfe und das hat tatsächlich was von Underworld, dass die Werwölfe und die Vampire gegeneinander kämpfen. Und ich habe gedacht, es ist einfach geil, wenn die Vampire nicht nur nachts jagen könnten, sondern tagsüber. Und dieser Begriff Daywalker, den gibt es tatsächlich für Vampire, die tagsüber irgendwie, ja, Vampire halt, ne? Wer kennt sie nicht? Jeder hat Schneiden genau. kennengelernt.
Ja, immer.
Ja.
Jeden Tag. Und nicht jeden Abend. Ne?
Weil ja. Ich werde immer nervös, wenn der Mond aufgeht, weißt du, dann.
Da kommen die Werwölfe.
Ja, ich habe aber ein bisschen, ich habe ein bisschen vermehrten Haarwuchs dann. Ne? Also das,
ach so, ja. Daher.
Das ist eigentlich schon alles. Ich finde, es ist eine geile Abgehnummer und ist immer der erste Song auf unseren Konzerten. Immer.
Okay, gut zu wissen. Dann kommen wir mal zum zweiten Album und nehmen da auch eine eurer Singles, Spawn of Hell.
Boah. Ja, ist tatsächlich so ein Song, der musikalisch als auch textisch auf meinem Mist gewachsen ist. Ich wollte etwas, musikalisch ging es ein bisschen mehr in die Singles von Iron Maiden, die nicht immer nur beliebt sind, aber man denke mal so an Wasted Years und Can I Play With Madness. Aber der Text ist ganz, also ist auch wieder absurd. Also ich wollte auch da irgendwas, es musste noch was her von Vampiren. Und ich war in Venedig in Urlaub. Und dann, immer wenn ich im Urlaub bin, gucke ich auch in Wikipedia nach, was es so alles gibt und was es so. Und da gibt es eine Insel, die damals so also schon sehr lange her, ne? Und da gab es ein Lazarett, da hat man die Pestkranken hingebracht. Und das nannte man Lazaretto Nuovo. Und in diesem Lazarett war man sehr abergläubig und man hat gedacht, diese Pestkranken, nicht nur Pestkranke, auch andere Leute, die verstorben sind, die könnten auch wieder auferstehen, weil es Vampire sein können. Man hat daraufhin die erstmal da behandelt und da sind die auch begraben worden. Und dann hat man denen, wenn man die begraben hat, hat man denen einen Stein, also einen Ziegelstein, in den Mund geschoben und die damit begraben. Was weiß der Geier, ich weiß nicht, falls es Vampire sind, dass sie dann auf diesen Stein beißen oder ich weiß nicht warum, aber man hat es auf jeden Fall gemacht aus diesen Gründen, ne? Um halt zu verhindern, dass die wieder, weil die haben ja damals gedacht, die haben ja dann öfters auch schon mal Leute ausgegraben und dann haben die sich ja nochmal bewegt. Die haben sich aber nur bewegt, weil irgendwelche Flüssigkeiten, naja, lassen wir das, ne? Also auf jeden Fall, die waren natürlich tot, ne? Aber da kam halt dieser Aberglaube her und da gibt es halt tatsächlich einen Aberglaube von Vampiren in Venedig. Und das ist eigentlich die Geschichte. Spawn of Hell was born in Venice.
Und mit dem Stein hast du ja direkt einen neuen Songtitel fürs nächste Album. Stonebiter oder so vielleicht.
Ja, großartig.
Oder Brick Eater vielleicht.
Ja, ja. Brick Shit, na lass mal das. Ja.
Oh, weia, ich merke schon, ich renne keine offenen Türen ein mit meinen kreativen Ideen
bei
dir.
Nee, war nicht ganz so
klar. Eher so semi, ne? Lass uns mal drüber reden.
Euer Album Jahren, ist schon fertig.
Vielleicht. Ja, dann fürs vierte Album. Ist auch okay.
Ja, ja. Spawn of Hell, ja, fand ich gut. Deswegen, und ich mag es, da ist in der Mitte sowas Lateinisches und das ist, das fand ich geil und ich weiß aber nicht mehr, was es heißt. Ich habe mir rausgesucht, ich dachte, da muss was Lateinisches rein, was so diese Message rüberbringt und weiß aber gar nicht mehr, was es bedeutet.
Ja, ich sehe es gerade, aber es müsste irgendwas mit Gott heißen, oder?
Ja, irgendwie sowas, irgendwie, ach, ich weiß es nicht mehr. Was steht denn da?
Deus nos defendat ab Inferni pariunt.
Ja, ja, ja.
Also, Defendat müsste irgendwas ja mit beschützen wahrscheinlich heißen, so Defender dann später auf Englisch, also irgendwie
ja,
in die Richtung.
Irgendwas mit beschützen vor dem Bösen oder sowas. Ne? Irgendwas hat das damit zu tun, ja.
Klingt schwer danach, genau. Latinum ist lange her bei mir, also
ja.
Von daher weiß ich
nicht mehr. Nee, sowas hatte ich ja gar nicht. Man hat mich zu Französisch gezwungen, also die Sprache, ne?
Also ich kann dich beruhigen, Latein bringt dir eigentlich im normalen Leben auch ungefähr überhaupt und gar nichts. Außer du willst irgendwas Medizinisches studieren vielleicht, aber ansonsten... Aber
selbst da brauchst du es nicht mehr, habe ich gehört, ne?
Das kann sein, aber ja. Ich kann nur sagen, ich hatte Latein, aber es hat mir nichts gebracht. Ich wüsste jetzt nicht, ob mir Französisch mehr geholfen hätte, aber Englisch ist schon ganz okay, glaube ich, dass man das lernen sollte. Also da bin ich d'accord.
Ich habe mit meinem Sohn Latein geübt, das ist ja furchtbar, das geht ja gar nicht hin.
Absolut. Kann ich nachempfinden. Ein Song haben wir noch auf der Agenda. Es ist eine weitere Single von The Apocalyptic Walls. Flying Dutchman.
Ja, das ist so ein Song, also der passt eigentlich gar nicht in den Kontext mit dem Album. Das Album hat ja im Prinzip eine ähnliche Geschichte. Also in dem ersten Warwolf-Album ist es einfach so, dass der Aufstieg dieses Warwolfs halt und tralala. Und das wird im zweiten fortgeführt. Und wenn man genau den letzten Song nimmt von der Apocalyptic Walls, und zwar ist das Van Helsing's Dream, damit endet eigentlich diese Geschichte, weil in diesem Song der Warwolf eigentlich vernichtet wird. So, und das ist das, was ich eben gesagt habe. Es sind auch ein, zwei Nummern dabei, die vollkommen eigentlich gar nichts mit der Geschichte oder sonst was oder mit dem Thema zu tun haben. Und weiß der Geier warum, ich kann es dir nicht sagen, habe ich irgendwie, fand diese Geschichte dieses fliegenden Holländers und ich habe gedacht, ja, der ist ja auch irgendwie was Negatives. Sehr schön, ne? Fand ich einfach faszinierend. Und dann ist einfach, dann habe ich irgendwo ein Gedicht, ein englisches Gedicht gelesen über den Flying Dutchman und da habe ich Teile auch für den Text für benutzt. Fand ich einfach großartig und fand einfach die Idee einfach gut, auch wenn es total ausgelutscht ist und schon tausendmal vorgekommen ist, dass irgendwie was über den Flying Dutchman, über den fliegenden Holländer Song gemacht wird, ne? Siehe Santiago früher. Aber es passt auch irgendwie zu diesem Song, wenn dieses, wenn in dem Chorus dann dieses, der Chorus kommt und dann die Jungs auch so Eissauer brüllen. Ich dachte, das ist, es ist einfach ein gute Laune-Song. Na, und das ist, obwohl es ein düsteres Thema ist, aber.
Gerade auch gedacht, der fliegende Holländer ist jetzt ja keine gute Nachtgeschichte,
ja,
ne?
Ja, so nach dem Motto. Ja, aber es kommt, also live ist es immer sehr, sehr gut angekommen, muss ich sagen. Das hat aber wirklich keine tiefere Bewandtnis.
Okay. Jetzt hast du es eben schon gespoilert. Es gibt bald ein drittes Album. Darfst du dazu was sagen oder ist das noch top secret?
Ich darf da was zu sagen, na klar. Also es soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung werden oder so. Es ist, wir haben das dritte Album fertig gemacht. Wir haben uns erst überlegt, drei Alben, sehr sportlich. Aber wir haben gedacht, komm, da wir auch dann irgendwann die Chance bekommen haben, mit Gravedigger auf Tour zu gehen, haben wir gesagt, wir brauchen noch ein neues Album. Und jetzt habe ich mal irgendwie zweimal haben wir diese Geschichte des Warwolves da verbraten, verbrettert. Und ich bin ein großer Science-Fiction-Fan. Also ich Star Wars, Star Trek, egal was es ist, Babylon 5, was es da alles gibt, The Expanse, das sauge ich alles auf. Ne? Und da habe ich gedacht, das wäre doch geil, das irgendwie mal in einem Album zu verwursten. Und habe mir da eine Geschichte ausgedacht, die tatsächlich, also ich kann das ruhig schon mal erklären, das ist ja egal, es geht einfach darum, in der mehr oder weniger nicht heutigen Welt, ein bisschen in der Zukunft, ist es so, dass ja eigentlich so wie es jetzt ist, politisch und sonst was, alles ganz furchtbar, alles so, ne, bricht so zusammen und so. Da werden, also wird halt die Erde von aus ganz was Neues, von Außerirdischen angegriffen. Und in Form von Werwölfen. Nein. Das ist so blöd, dass es schon wieder geil ist. Und das sind irgendwelche, das sind einfach Lykaner, habe ich sie genannt. Ne? Lykaner, ne? Als du, als hier mit Latein, müsst ihr wissen, was Lykaner bedeutet.
Ja. Hat was mit Wolf zu tun.
Ja, richtig. Und die kommen von dem Planeten. Das sind halt irgendeine kriegerische Rasse. Ähnlich wie die Klingonen oder sowas. Eine kriegerische Rasse, die also irgendwie, ne, bla bla. So, und im Eis, im Ewigen, in der Arktis, taucht ein Raumschiff auf. Durch die Schmelze hier, so Umwelt und sowas. Und da finden sich auch welche von dieser Rasse wieder, die damals mal ausgekundschaftet haben, aber die gegen ihre eigene Rasse sind. Und die kämpfen dann mit den Menschen gegen die anderen Lykaner. Also nichts Neues, tausendmal gehört, aber ich finde es einfach geil, weil ich endlich mal was Science-Fiction-mäßiges schreiben konnte, was Verbindung zu dem Warwolves oder wie auch immer, Werwölfen hat, ja, und Kriegswölfe. Und wobei der Sound dieser Platte überhaupt nicht modern ist oder sonst was. Wie zum Beispiel, als damals Maiden ja Somewhere in Time rausgebracht haben, haben ja alle gesagt, boah, das ist ein Keyboard zu hören oder sowas. Ne?
Gitarrensynths, ja.
Gitarrensynths, genau. Und im Gegenteil, der Sound ist sehr ehrlich, weil wir nicht mehr diese totproduzierten, fetten Produktionen haben wollten. Weißt du, diese perfekten mit 3 Millionen Gitarren und noch irgendwelche Sachen, die den ja, Autotune, die den Gesang gerade rücken oder was weiß ich was. Ne? Es ist alles wirklich brachial eingesungen und gespielt worden. Und das Einzige, was ist, du hast halt viel Druck vom Bass von unten, aber ansonsten ist es eine sehr oldschoolige Produktion. Das Schlagzeug ist auch tatsächlich richtig im Studio eingespielt worden. Das muss man heutzutage tatsächlich dabei sagen, weil es kaum noch Produktionen gibt, wo irgendein Schlagzeuger spielt. Ich weiß nicht, ob du das weißt, jetzt weißt du das.
Ja, doch, ich bin mir dessen durchaus bewusst.
Und weil es, ja, weil es einfach, weil die heutigen Drumcomputer einfach so geil klingen und weil es einfach ein immenser Zeitgewinn ist und auch gerade von Kosten oder sowas. Wenn du da so ein Schlagzeug aufnimmst, bist du schon ein paar Tage, 3-4 Tage im Studio. Jeder Studiotag kostet Geld. Und deswegen machen das viele Bands nicht, auch bekannte Bands nicht. Und dieses Genre, was ich eben benannt habe, wo ich nicht so mit klarkomme, die sowieso. Und es ist auch wirklich also mit einem Schlagzeug eingespielt. Das kommt im Januar raus. Das nennt sich The Final Battle. Das ist auch schon lustig, weil es kam, als ich habe das letztens irgendwann veröffentlicht, dass im Januar ein Album, da steht einfach nur Final Battle starts in January. Da kam natürlich direkt der erste, wie, hört ihr dann auf?
Und, aber du weißt, es gibt keine schlechte Werbung.
Ja, und es war total lustig, weil irgendwie weil der Name, der ist ganz am Ende erst gekommen. Das Album sollte eigentlich anders heißen. Nicht anders, sondern einen anderen Namen.
Wäre auch gut, ne? Ja. Warwolf, heute mal anders.
Ja, genau. Und Final Battle, aber das hat natürlich nichts damit zu tun, das letzte Album. Das ist ja genauso wie die Leute sagen, Final Frontier von Iron Maiden. Oh, das ist bestimmt das letzte Album. Oh, das war's jetzt. Das war's. Und ich denke mir nicht, dass es das war mit Final Battle bei uns. Aber ja, da bin ich wirklich gespannt. Das ist ja bei jedem Album bisher gespannt, wie die Leute es aufnehmen. Aber dadurch, dass der Sound diesmal so anders ist, viele werden bestimmt sagen, boah, das ist ja furchtbar. Und andere werden sagen, boah, das ist ja total geil, wie immer. Aber auch die Musik, ich singe dann, ich muss zugeben, ich habe bei den ersten 2 Platten oftmals, zumindest bei der ersten, versucht, ein bisschen wie Dickinson zu klingen. Was natürlich nicht möglich ist. Erstmal, weil er einfach viel geiler singen kann und weil er einfach, ich meine, der hat halt seine eigene Stimme. So. Ich finde, man kann Stimmen nicht wirklich reproduzieren. Es sei denn, man klingt zufällig genauso wie der. Ne? Das gibt's ja auch. Hab diesmal also auch ruhige Passagen tatsächlich in meiner normalen Singstimme gemacht und hab auch bei den Songs versucht, mehr einfach so wie ich zu klingen.
Ne? Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie das dann klingt, weil wenn wir das hier aufnehmen, ist es ja noch ein bisschen länger hin, aber wenn das hier rauskommt, sind wir ja schon im letzten Monat des Jahres angekommen, also ist es dann ja gar nicht mehr so lange
hin. Nee, vor allen Dingen sind bis dahin auch schon, glaube ich, 1 oder 2 Singles draußen.
Ja, perfekt.
Eventuell.
Traveler in Time sind wir wieder mal, ne?
Ja, ja, ja. Also quasi, ach so, ja, also das heißt ja, wenn das jetzt rauskommt, hören die Leute das jetzt im Dezember, dann könnte ich ja eigentlich mal fragen, na, wie gefallen euch denn die neuen Songs?
Ja, genau. Wenn ihr das dann hier hört, kommentiert gerne, wie euch die beiden neuen Singles gefallen haben, die jetzt gerade noch gar nicht veröffentlicht sind.
Ja, genau, genau. Wo wir jetzt eigentlich noch, ich jetzt noch in der Überlegung bin, wie ich dieses eine Video umgesetzt kriege. Und eigentlich kann man es jetzt schon sehen. Also total doof. Also irgendwie strange.
Ja, so ist das manchmal. Ist generell, ne, wenn man Musik irgendwie macht, wenn irgendwas rauskommt, ist das für alle Leute draußen ja brandneu und für einen selbst ist es ja eigentlich schon alter Käse, weil man ja schon mindestens meistens ein halbes Jahr Vorlauf an solchen Dingen hatte oder noch mehr.
Ja, vor allen Dingen, es ist ja so, es dauert ja wirklich so ein gutes halbes Jahr von der Idee bis zu der Aufnahme, ne? Und dann ist es so, dass du das, diese einzelnen Songs ja alle 3 Millionen Mal durchhörst, gerade wenn es um den Sound, ums Mixing geht und so. Und es gibt einfach dann auch Songs und Passagen, die, wo du einfach sagst, ich kann das nicht mehr hören. Und das ist dann immer, ich lasse dann immer, wenn er dann fertig ist, dann lasse ich immer viel Zeit. Das kann es mal sein, dass ich so einen Monat lang oder zwei gar nicht reinhöre. Und dann höre ich nochmal rein und denke, ey, ja, das ist eigentlich ganz geil. Und ich habe das jetzt gehabt, wir haben, machen ja auch eine Vinyl und habe jetzt die Testpressung bekommen. Man konnte also das erste Mal diese Platte auflegen und die dann mit dem tatsächlichen Sound hören, den jetzt die anderen, also alle Leute auch zu hören kriegen. Und war total geflasht, wie geil das ist. Und vorher war ich immer so skeptisch, ne? Ist das der richtige Weg und so. Und das ist dann schon geil. Also.
Das glaube ich dir aufs Wort. Ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit dazu genommen hast, hier dabei zu sein und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Eine Tradition des Podcasts besagt, dass der Gast den Podcast beenden darf, gerne mit einem Zitat, das irgendwie für dich treffend, passend oder was auch immer ist. Ich weiß, ich habe dich nicht darauf vorbereitet und wenn dir nichts einfällt, ist es auch nicht schlimm, aber ich kann mich nur wiederholen. Vielen Dank für deine Zeit und das letzte Wort gehört dir.
Ja, das ist super. Ja, ich bin super vorbereitet. Nee, du hast tolle Ideen, muss ich sagen. Grundsätzlich, ich gehe immer so durchs Leben und ich sag immer das, was ich denke. Du eckst damit massiv an und du machst dir viele Feinde. Aber du machst dir auch viele Freunde, die zu schätzen wissen, dass man immer ehrlich ist. Und das ist bei mir, das ist so meine grundsätzliche Sache. Und man soll einfach seinen eigenen Weg gehen und versuchen, das zu tun, was man für richtig hält, auch wenn es oftmals falsch ist. Ansonsten, boah, das war jetzt fast schon philosophisch, ne?
Sehr schön, ja.
Ansonsten hoffe ich, dass die neue Platte den Leuten gefällt, weil wir wollen sie live spielen. Und das werden wir nächstes Jahr tun auf der Tour mit Gravedigger und Victory im Februar 25. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, dass ich Gast bei dir sein durfte. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Und vielleicht sieht man sich dann nächstes Jahr live. Ich weiß es noch nicht genau, aber es könnte passieren.
Ach, das wäre ja schön.
Vielen Dank, Andreas. Mach's gut.
Okay. Ciao. Bis dann. Ciao.
Deus nos defendat ab Inferni pariunt.
Ja, ja.